Die haben sich alle auf Adam Sandler gefreut und dann kam ich halt. Also ich habe bis dahin auch schon viele Comedies gemacht im Radio, die alle irgendwie nicht erfolgreich waren. Also ich fand sie gut, ja. Aber irgendwie das Publikum hat versagt. Ich bin ehrlich, aus heutiger Sicht, glaube ich, haben wir da auch noch ein bisschen was liegen lassen. Also wir hätten mit Richie eigentlich noch größeren Erfolg haben können, wenn wir an mancher Stelle andere Entscheidungen getroffen hätten. Und dann habe ich quasi für die Fußball-WM 2006 habe ich eine Comedy entwickelt für RTL. Und das wurde aber dann nicht genommen, sondern die haben sich dann, Achtung, für Desiree Nick entschieden. Ja, wo ich dachte, ich finde super, dass wir überall helfen auf der Welt, auch in fernen Ländern, aber wir sollten auch manchmal so die Leute auf der anderen Straßenseite nicht vergessen. Manchmal vergisst man, dass nebenan einer ist, der vielleicht auch Hilfe benötigt. Es gibt ja auch Witze über Blinde beispielsweise. So, da kann man auch vielleicht einen Witz machen, weil interessanterweise, wenn du dann so welche Menschen im Publikum hast, freuen die sich sogar darüber, wenn du mal auch über sie einen Witz mal sagen, ja, aber ich will ja auch dazugehören. Also mich in 10 Jahren wird es mich immer noch geben. Nein, nein, das weiß ich.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und ich habe heute Dieter Bohl, Lothar Matthäus, Jogi Löw, Jürgen Klopp und Oliver Kahn zu Gast und noch viele, viele mehr. Und das alles gebündelt in eine Person. Und zwar, wie ich persönlich finde, in einen der lustigsten und besten Comedians, die wir in diesem Land haben. Matze Knob, herzlich willkommen.
Hallöchen, ich freue mich sehr.
Ich fühle mich wahnsinnig geehrt. Ich verfolge dich schon so lange und dass du jetzt hier sitzt, bedeutet mir wirklich persönlich sehr viel. Deswegen wirklich danke, dass du hier bist.
Ja, entschuldige, aber deinen Podcast, den kennt ja jeder. Da habe ich natürlich gleich gesagt, da muss ich hin.
Ich finde es halt wahnsinnig, also wie gesagt, ich habe dich immer verfolgt. Aber jetzt natürlich im Rahmen des Podcasts mal so ein bisschen intensiver mich mit dir beschäftigt. Und ich find's Wahnsinn. Manche Sachen hat man so gar nicht auf dem Schirm oder ich habe sie nicht auf dem Schirm gehabt. Buch geschrieben. Du bist Moderator, du warst in den Charts, du bist Comedian, du bist Podcaster, du moderierst Riverboat. Jetzt hast du mir gerade noch erzählt, dass du im Doppelpass nochmal mit auf Tour bist. Wie machst du das alles? Ich mache hier diesen einen Podcast und du sagst so, Alter, zeitlich komplett ausgelastet, bei mir geht gar nichts mehr. Und dann gucke ich mir deine Vita an, so deinen Tageslauf, denke ich so, krass, wie machst du das?
Also natürlich ist das schon auch ein bisschen Aufwand, das muss man ganz klar sagen. Aber das geht auch nur, wenn du natürlich auch Menschen um dich rum hast, die dir dabei helfen. Also die auch deinen Tag ein Stück weit strukturieren und die auch, sich um das kümmern, was wichtig ist. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da wieder weg? Ja, und diesen ganzen Kram mit Verträgen und was es ja alles noch so gibt, da habe ich natürlich in dem Moment gar nicht so viel mit zu tun, sondern bei mir ist dann wirklich das rein Inhaltliche, um das ich mich kümmern muss. Aber ohne diese Menschen wird das so wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ich mache ja auch viel mit meinem Bruder zusammen beispielsweise, dann natürlich Management, dann gibt es auch Menschen, die mit mir Texte schreiben oder die Songs schreiben oder sich Songs überlegen, aber auf der Bühne stehen, auftreten, das muss ich immer noch selber machen und das mache ich auch sehr gerne, das liebe ich auch, das mache ich seit vielen Jahren und bin auch froh und dankbar, ich glaube, das ist das richtige Wort, dass ich diesen Beruf ergreifen konnte, weil als ich in der Schule war, da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, dass ich das mal irgendwie mein Leben lang mache.
Was wolltest du machen?
Nix. Ich hatte keine Idee. Ich habe überlegt, so bis zur 12., 13. Klasse hatte ich keine Idee. Also so meine Klassenkameraden, die wussten teilweise schon, ja, ich werde Arzt oder ich mache Industriekaufmann, ich mache Rechtsanwalt. Was machst denn du? Und ich so, Industriekaufmann, habe ich so gesagt, aber nur, weil mein Papa das gemacht hat. Ne? Und der war ja auch noch Fußballtrainer, mein Vater, und Sportreporter hat er noch nebenbei gemacht. Und da bin ich als Kind und junger Jugendlicher immer mitgefahren. Und es war so mein erster Kontakt mit Radio, mit Medien, mit Fußball. Und wahrscheinlich hat das so ein bisschen die Wurzel oder den Grundstein gelegt für das, was später kam.
Hattest du denn schon als Jugendlicher eine komödiantische Art? Also warst du so irgendwie der Klassenclown, wie man so klassisch sagen würde?
Nein, nein, nein. Also ich hatte eine komödiantische Art wahrscheinlich eher unfreiwillig, ja, aber nicht freiwillig. Also ich war eher sogar ruhiger. Ich war eher so ein bisschen stiller. Also ich war immer sehr sportlich. Also in Sport war ich auch durchaus lautstark, will ich mal so formulieren. Aber so war ich jetzt nicht der Klassenclown. Also irgendwie, ich war jetzt auch nicht der, der Weiberheld in meiner Jugend, sondern ich war eher so, ich war so für mich. Ne? Ich bin immer eigentlich ganz gut durchgekommen durch alles in der Schule. Ich war ein gutes Pferd, springt nur so hoch, wie es muss. Ich war aber immer fleißig. Also ich habe immer Ferienjobs gemacht. Ich habe mir immer schon mein eigenes Geld verdient und zwar in den Sommerferien und in den Winterferien und teilweise auch in den Osterferien. Also eine gewisse Penetranz hatte ich immer schon und ich habe wirklich immer schon Stimmen parodiert. Das habe ich in der Schule schon gemacht, aber dann so in der Rückbank für einen Klassenkameraden. Still und heimlich. Boris Becker, wenn ich in Wimbledon mit am Netz, so, das habe ich dann in der
und Helmut Kohl, also ich sag mal so, das ist, wenn der Dicke mit dem Saarmagen, das habe ich damals in der Schule schon gemacht, in der 10. Klasse. Es hat nur niemanden interessiert und es hat sich auch nicht positiv auf meine Note ausgewirkt.
Total krass, ne? Hätte dir damals jemand gesagt, ey, das machst du mal relativ lange und auch sehr erfolgreich.
Hier, den hätte ich Vogel gezeigt. Weil ich habe immer so Menschen bewundert, auch in der Schule. Wir hatten dann irgendwie damals auch so, weiß ich, Schülersprecher, Klassensprecher und so. Und die waren halt immer, die waren teilweise auch wirklich witzig. Fand ich immer cool. Ne? Aber irgendwann kam dann der Punkt, dass ich an so einem Schauspiel-Workshop teilgenommen habe. Das war so die erste kleine Bühnenerfahrung. Und dann war ich in der Schulband. Und da ich derjenige war, der am allerschlechtesten ein Instrument spielen konnte, ich konnte zwar so ein bisschen Gitarre und Blockflöte, aber da kannst du ja nichts mit anfangen, blieb dann noch die Position des Leadsängers. Und das konnte ich ganz gut. Also ich war schon in der Schulband, war ich schon der Leadsänger. Also viele sagen ja, der Matze und Musik, das passt nicht. Aber eigentlich war, wenn man ganz ehrlich ist, war das sogar mein Anfang. Musik.
Du hast mit Super Richie, hast du ja natürlich auch eine Single gehabt, die auch in den Charts war und so. Aber schon was dich auch immer noch irgendwie packt und sagt irgendwie, ey, Musik, das will ich immer wieder mal einbauen, auch auf meinen Auftritten.
Ja, man sagt ja, dass jeder Comedian eigentlich ein heimlicher Rockstar ist. Ne? Und ein bisschen ist es ja auch so. So nach dem Motto, es hat nicht ganz gereicht für den Musiker. Aber natürlich, klar, das ist Leidenschaft, das ist Emotion, das ist Rhythmik, weißt du so, da wird das Herz, da schwingt das Herz mit, wenn dir die Musik, wenn dir der Beat gefällt und so. Und deswegen so ganz ohne kann ich nicht. Ich weiß, das wird dann immer, da gibt's dann schon mal hier den einen oder anderen beim Management, der sagt, jetzt muss er auch nur wieder Musik machen, das bringt doch alles nichts und so, weißt du. Aber darum geht's ja nicht immer. Es geht ja nicht immer darum, dass irgendwas was bringt. So, es geht ja einfach darum, dass man als Künstler was sein muss. Du musst ja irgendwas transportieren, und da gibt's verschiedene Wege. So, und manchmal ist der Song auch nur wichtig, damit du für dich irgendwas persönlich Cooles machst. Das gibt dir aber einen guten Mut, eine gute Schwingung und katapultiert dich auf einer anderen Stelle, ja, wo es dann wieder um Comedy geht, aber vielleicht weiter nach vorne und nach oben. Und deswegen immer jedes kleine Rädchen hat im Zweifel seine Bedeutung und seine Wichtigkeit.
So richtig, haben wir gerade schon drüber gesprochen, ging es ja so mit Super Richie, das war ja erstmal eine Radiofigur, mhm, ne? Und ging dann ins Fernsehen und war eigentlich so der mediale Durchbruch eigentlich wahrscheinlich. Ne?
Genau. Ich hab bis dahin auch schon viele Comedies gemacht im Radio, die alle irgendwie nicht erfolgreich waren. Also ich fand sie gut, ja, aber irgendwie das Publikum hat versagt. Und dann kam aber irgendwann die Tankstelle, nannte sich das. Da sind so viele Menschen vor so eine Tankstelle vorgefahren und einer war so, was du alter Krasse, ich find's eh nicht, mein 3 BMW, Mickey Mouse Schuhe, Bezüge, Angola Katzenteppich, Schaltknäufe aus Macaroniholz, alter Digger Bro, ne, ey Bruder, war damals schon dieselbe Sprache eigentlich wie heute. Und den fanden die Leute geil. Die haben gesagt, die andere sah, die Tankstelle ist jetzt nicht so spannend, aber dieser eine da, der ist cool, der sitzt im Bus immer hinter mir, haben die gesagt. Und dann haben wir eigentlich nur Folgen gemacht mit Richie, das war ja Richie Carelli, ist der komplette Name. Und der ging dann durch die Decke innerhalb von wenigen Wochen und Monaten und dann war auf einmal Musik angesagt und dann war das komplette Programm. Viva, MTV, Bravo, Popcorn Live. Da war ich überall mit den Backstreet Boys, mit NSYNC, war ich bei Top of the Pops und so. Also das war dann die große, weite Popwelt. Und ich bin ehrlich, ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Weil das hatte ich ja so nie geplant. Also ich war halt, Radio war mein Ding und das habe ich auch super geliebt. Und dann stand ich auf der Bühne und habe so festgestellt, das ist eigentlich noch geiler. Hier willst du nicht wieder weg. Und deswegen bin ich auch bis heute noch da.
Das wollte ich sagen, das ist total krass, weil wenn du sagst, du hast vorher schon Figuren ausprobiert und die waren immer oder liefen okay. Oder machst du eine Figur, dann wachst du am nächsten Tag auf und alle reden darüber. Das ist doch bumm, Alter, was passiert hier gerade?
Es ist wirklich so. Also ich kann mich an meinen ersten Auftritt erinnern. Ich glaube, es war in Bochum. In Bochum bin ich das erste Mal aufgetreten, kurz vor meinem Sommerurlaub. Ich glaube, es war 98 oder sowas. Und ich wollte in den Urlaub fahren und es war der letzte Auftritt vor meinem Urlaub, 2 Tage vorher. Und dann hieß es so, ja, wir haben da so einen Auftritt und du kommst dann da vorbei. Und da habe ich noch vor dem Schrank meines Bruders gestanden, habe mir gedacht, was ziehe ich denn an? Dann habe ich so ein Eishockey-Trikot rausgeholt. Ne, so, ich glaube mit, weiß ich nicht, was hat, welche, ich weiß nicht, wer das war, welche, so, Kappe, habe ich die erst so rum aufgesetzt und habe ich diese andersrum, dann habe ich so eine Sonnenbrille noch, habe ich so eine komische Goldkette noch umgehängt, ich sage, ja, so könnte ich eigentlich auf die Bühne gehen, ne, und dann bin ich da hingefahren nach Bochum und dann waren da 5000 Menschen vor der Bühne und dann habe ich da meinen damaligen Manager, den Oliver, gefragt, ich sage, hör mal, wer kommt denn hier? Und dann hat er gesagt, wie, wer kommt denn hier? Ja, aber wer, welche Band ist denn hier? Gar keine, du. Ich so, wie ich? Ja, die sind alle wegen dir da. Ich so, 5000 Leute? Ja, ja. So, und die haben halt alle auf Fritschi gewartet, weil die das halt aufs Radio kannten und das war, und dann bin ich auf die Bühne und ich hätte sagen können, was ich wollte. Wirklich, es musste gar nicht witzig sein, die haben am Boden, lagen die alle schon am Boden, ne? Weißt du, krass, ich komm so, ne? Und dann, unfassbar war das. Dann war ich ja im E-Werk hier, das war dann 2-3 Mal hintereinander ausverkauft und so. Dann war ich, auf den Ringen gab es noch irgendwie diese, wie hieß die denn nochmal damals, die Popcom. Da bin ich aufgetreten und dann habe ich einmal so eine Tour gemacht durch komplett NRW, war immer auf dem Marktplatz und es waren immer 5000 Leute da. Eine Stunde Show, 3 Stunden Autogramme geschrieben. Das war mein Anfang. Und ich dachte, Alter, nicht schlecht.
Weißt du heute, woran das lag? Es war einfach anders, ne? Es war einfach ein bisschen mutiger, ein bisschen mehr drauf oder so. Oder woran lag das, dass Richie auf einmal plötzlich krass ankam?
Es hat den Zeitgeist einfach getroffen. Also das kann man, ich glaube, dass man das so nicht planen kann. Sondern das war einfach, wie gesagt, ich habe viele Comedies ausprobiert und die waren auch durchaus, waren da auch witzige Sachen dabei, muss man sagen. Ne? Nicht alles war witzig aus meiner heutigen Wahrnehmung. Aber manches war schon okay. So, manchmal hörst du ja noch so alte Bänder, denkst, ach, das war ich ganz lustig. So, aber es war eben nicht so das, so, und das war einfach das. Das war, es hat einfach komplett gematcht. So, und manchmal ist es mit einem Song ja heute auch so, ja. Es gibt ja Lieder, die sind irgendwie 10 Jahre alt und vor 10 Jahren sind die aber nicht zum Hit geworden. Auf einmal gehen die komplett durch die Decke und kein Schwein weiß wieso. Weil einfach dann die Zeit reif war und das war bei Richie so. Die Zeit war einfach reif. So, und dann haben wir eine CD rausgebracht und die war halt innerhalb von 2 Wochen irgendwie auf Platz 7 der Albumcharts und, ja. Und dann ging das Ganze ging der ganze Kram los.
Und dann warst du genau für alle erstmal Richie oder Super Richie, wo es ja dann ja später, ne?
Ja.
War das dann für dich so ein Punkt, wo du gesagt hast, jetzt muss ich mich mal davon lösen und auch mal was Neues machen, weil man nicht dann irgendwann nur Super Richie sein will? Oder hast du gesagt, nee, eigentlich voll geil, ich versuche das so lange wie möglich erstmal durchzuziehen?
Genau, ich habe erstmal gedacht, wir ziehen das erstmal durch. Ich bin ehrlich, aus heutiger Sicht, glaube ich, haben wir da auch noch ein bisschen was liegen lassen. Also wir hätten mit Richie eigentlich noch größeren Erfolg haben können, wenn wir an mancher Stelle andere Entscheidungen getroffen hätten. Das muss man auch klar sagen. Also diese musikalische Entscheidung war einerseits gut, andererseits hätten wir trotzdem den Comedy-Bereich etwas mehr noch forcieren müssen. Und vielleicht haben uns damals auch ein bisschen noch die Kontakte hier und da zu den richtigen TV-Entscheidern gefehlt, weil diese Comedy, diese Potenzial von diesem Super Richie, die ist bis heute immens. Also selbst wenn ich heute auf Tour bin, jetzt mache ich ja wieder eine neue Tour, Spitzenreiter, da ist Super Richie natürlich dabei, weil es gerade so eine Renaissance gibt, 90er und so, und Super Richie finden die Leute halt einfach cool. Und du stellst fest, die lieben den immer noch. Und diese Rolle ist einfach mega, weil die eben so ein kleines bisschen eine Gratwanderung ist, ja, und trotzdem ist, ey, Digga, und Alter ist, ey, warst du, ey, krass und so, ne, so, klar, hast du noch 2 Wörter, die ein bisschen anders sind, aber vom Grundprinzip gibt es dieses Klientel einfach, die gibt es diese Richies einfach immer noch und der ist halt auch einfach ein herzensguter Mensch und irgendwie einfach auch mega lustig, also von daher ist der auch nie so wirklich alt geworden wenn ich in diese Rolle schlüpfe, dann bist du auch zurückkatapultiert in die 90er, das ist einfach so.
Ist das eigentlich auch ganz geil, weil du natürlich als Super Richie Sachen sagen kannst, die du vielleicht als Matze Knob so jetzt nicht sagen würdest? Das gibt eine Figur, öffnet nochmal andere
immer,
Türen?
Immer, immer. Figur ist einfach, du hast einfach eine ganz klare Haltung, also du hast eine klare Range, die geht von, keine Ahnung, von 3 bis 8, sag das jetzt mal so, und dazwischen kannst du dich austoben. Darüber hinaus gibt es natürlich Grenzen, ne? Da ist natürlich der Matze dann etwas flexibler, also Stimmenparodie kann der Richie natürlich nicht. Weil der ist halt, der ist ein einfacher Typ, weißt du, der sitzt in seinem Auto, der hat Perle und so, ne, der versucht in den Spielothek oder in Shisha-Bar so ein bisschen noch zu gucken, was geht. Und deswegen kann der nicht auf einmal so über, der könnte auch über Politik sprechen tun, aber natürlich mit seiner Haltung, ne. Das so, der kann jetzt nicht irgendwo so, der, wenn er so der Wort Bruttosozialprodukt, dann spricht er sich schon fast die Zunge, ne? So. Das ist aber schön, weil du natürlich auch so eine gewisse Naivität an den Tag legen kannst. Und das ist, ist geil, aber ist eben begrenzt. Und das war irgendwann dann auch der Punkt, als Richie dann so ein bisschen, sagen wir mal, als sich so die halt, die Euphorie so ein bisschen abgeflaut ist, muss ich dann irgendwann entscheiden, und geht's denn jetzt weiter? Und dann habe ich ja den Bühnenmatze entdeckt, wenn man so will, den ich ja schon beim Radio eigentlich gemacht habe.
War das für dich, weil du bist ja so, hast ja gesagt, das erste Mal 5000 Leute, da warst du Super Richie, und mal zu sagen, ich gehe jetzt als Matze Knob erstmal auf die Bühne, war das erstmal so, ach bumm, jetzt habe ich nicht mal die Super Richie Hülle, sondern bin jetzt Matze Knob, ja. War das erstmal vielleicht auch eine gewisse Angst ist vielleicht übertrieben, aber Nervosität, ja. Wollen die ja. Mich oder wollen die Super Richie?
Nee, das nicht, aber es ist auf jeden Fall, du bist ja auf einmal nackt, ne? So gefühlt, ne? So, das heißt, man kann dir, ich habe ja aber eine Brille aufgehabt, das ist ja auch mal ein kleiner Schutz irgendwie, so ein bisschen wie das Yazido oder Crow oder so auch haben, dass sie eine Maske aufhaben. Das fällt dann natürlich in dem Moment weg. Und ich habe ja auch eine eigene Show gehabt, Matze Knobs Spätshow, übrigens produziert von Brainpool, weiß ich, ob man das noch weiß. Und da habe ich zum allerersten Mal, habe ich als Matze da gestanden und moderiert und hatte natürlich nicht die Sicherheit, wenn ich ehrlich bin, aus heutiger Sicht, die ich mit als Richie hatte, in dieser Figur. Ist eben dann doch ein bisschen einfacher. Oder du hast einfach eine klaren Rahmen. Und da musste ich mich auch ein Stück weit neu erfinden, ne? Das muss man klar. Und dann habe ich meine Shows, meine Auftritte, die waren dann eben nicht mal vor 5000 Leuten, sondern die waren dann bei Nightwash im Waschsalon irgendwie auf der Fensterbank vor 150 Leuten, ne? Und oder Mixshows, wo dann vielleicht 200 Leute nur waren und so. War aber auch cool, war auch wichtig. Ich musste diesen Schritt auch dann zurück wieder gehen und nochmal sozusagen in gewisser Weise von vorne anfangen. Aber ich habe dieses, was ich immer hatte, und das hat mir immer geholfen, muss ich sagen. Trotzdem immer dieses kommerzielle Gehen, weil ich und dieses mediale Gehen, weil ich eben vom Radio komme und deswegen, und das verlernst du nicht. Und das wird auch immer bleiben. Ja, und entweder hast du das, glaube ich, ein Stück weit oder du hast es nicht. Und das habe ich, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und deswegen muss man sich auch keine Sorgen machen, dass es mich in 10 Jahren wird es mich immer noch geben.
Das hoffe ich, das hoffe ich doch sehr.
Das weiß ich, das kann man, hört sich doof an, das klingt jetzt nicht, das soll nicht arrogant klingen, sondern das ist ja einfach so, du weißt ja irgendwie, ist das dein Ding? Also kommst du da zurecht in dieser Welt, die eben jetzt nicht nur Bühne ist, sondern die auch Fernsehen ist, die auch Medien sind und so. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, komme ich gut zurecht. Habe ich ja schon durch meinen Vater ganz früh als Kind schon aufgesogen und mitbekommen. Und Fußball sowieso.
Und du warst, glaube ich, also so habe ich zumindest selber wahrgenommen, du warst eigentlich der Erste, den ich mitbekommen habe, der andere Persönlichkeiten, Berühmtheiten parodiert hat. Ne? Das gab's so, ich erinnere mich an keinen.
Ja, doch, es gab schon, also sagen wir mal so, du hattest, glaube ich, so Thomas Freitag und so, die hat die Politiker früher nachgemacht haben. Dann gab es ja Scheibenwischer, damals Hildebrand, die haben ja auch so Stimmen parodiert. Jörg Knör hat es auch schon vorher gemacht, ne? Muss man sagen. Also, und auch wirklich sehr gut alle. Also da kann man nicht, dass die waren alle schon auch richtig gut. Aber es war sicherlich, sagen wir mal, es war eine neue Zeit, die dann so rangebrochen ist, auch dann bedingt durch, ich habe ja dann auch viel mit der Bild gemacht, ja, und dann mit Olli habe ich eine Pocher, haben wir einiges gemacht und so bei Schmidt oder auch online und so. Und das hat es, glaube ich, so bis dahin, weil Internet gab es natürlich, aber in den 90er Jahren war das jetzt natürlich noch nicht so groß. Und in den 2000ern, da ging es ja mit Internet, mit YouTube und den ganzen Kram, ging es ja erst so richtig los. Und das hat so natürlich dann noch nicht gegeben.
Ich weiß nicht, in welcher Phase das war, das habe ich aber bei Wikipedia gesehen. Ich hoffe, das stimmt. Du hast mal Adam Sandler synchronisiert.
Das stimmt. Ja, Waterboy war der erste große Film von Adam Sandler, der in den USA ein Überraschungserfolg war. Und dann hat man den nach Deutschland gebracht und hat halt damals, gab das ja öfter mal so, dass so Prominente dann irgendwie die Synchronisation gemacht haben, um halt so ein bisschen PR hier auch machen zu können. Da man ihn jetzt auch noch nicht so kannte. Und dann habe ich gesagt, ja, finde ich cool. Und er sprach auch im Originalfilm so ein bisschen wie Richie. Weißt du, so, meine Mama hat gesagt, ich bin der Waterboy. Ne, so. Und dann habe ich im Synchronisationsstudio gestanden, habe das halt nach, also habe ihn quasi gesprochen. Und dann hätte es eine PR-Reise geben sollen mit Adam Sandler und mir. Hätte ich natürlich mega gefunden. So. Dann war aber gerade der Krieg in Jugoslawien. Und dann hat Adam Sandler eine Woche vorher, glaube ich, gesagt, ja, nee, er kommt nicht, in Europa ist Krieg. So. Und ich habe gedacht, ja, gut, aber ja, ist ja weit weg. Ne? Aber da sind die Amerikaner ja ein bisschen anders drauf. Und dann habe ich diese PR-Tour für den Film leider alleine machen müssen. Leider insofern, weil die Fans, der Film war dann auch in Deutschland ein relativ großer Erfolg. Also, Football ist natürlich, war damals so in Ende der 90er noch nicht so der Mega-Hype. Aber es gab natürlich eine eingeschworene Fangemeinschaft. Die haben sich alle auf Adam Sandler gefreut und dann kam ich halt. Dann kam ich als Super-Richie. Und dann war es aber okay. Am Anfang war es immer so eine leichte Enttäuschung. Adam Sandler ist nicht da, scheiße. Und dann war es aber so, dass sie dann am Ende eigentlich dann von meinem Vortrag das doch ganz cool fanden und so. Und bis heute ist es wirklich so, dass Football-Fans diesen Film kennen und ihn auch mit mir in Verbindung bringen. Also ich habe eine Football-Vergangenheit, wenn man so will.
Gab es noch weitere Aufträge von wegen, ey, hat auch super funktioniert, du sprichst jetzt immer Adam Sandler oder war das dann
wenn
mit dem Film eigentlich
ich muss jetzt mal sagen, wenn ich dich so angucke, denke ich immer, ich spreche mit Pep Guardiola, ne? Wenn ich
das ganz kurz eben
sagen darf, ne? Der Trainer von Manchester City sitzt mir direkt gegenüber. Pep Guardiola, ich muss sagen.
Ich muss ja auch nehmen.
Para mí está muy bien, porque grande, fantástico. Ich denke, die Bereinen ist super, super, super. Pep, die Frage bitte. Die Frage.
Ob du dich weitere Angebote hattest, Adam Sandler zu sprechen, weil eigentlich ist es ja so, du hast die Stimme, du kennst Adam Sandler mit der Stimme und eigentlich wäre es ja zu sagen, komm, die nächsten Filme machst du auch eigentlich. Ne?
Ja, das wäre, glaube ich, cool gewesen, aber da ist man dann insofern wieder von abgerückt, weil der nächste Film von Adam Sandler, der war dann etwas seriöser, will ich mal formulieren. Und da gebe ich zu, hätte jetzt die Stimme von Super Ritchie nur so bedingt gepasst. Also als Matze Knob hätte ich es vielleicht machen können, aber als Ritchie hätte es nicht gepasst. Also der war so ein bisschen. Und dann hat man, glaube ich, Dietmar Wunder genommen. Dietmar Wunder ist ja auch die Stimme von James Bond und Dietmar ist ja ein grandioser Synchronsprecher, muss ich sagen. Und wenn der Adam Sandler spricht, dann ist das Adam Sandler, muss man sagen. Und ich hätte dann jetzt auch vielleicht dem einen oder anderen Synchronsprecher dann einen Job weggenommen. Es lief ja für mich immer gut, von daher. Aber natürlich, in dem Moment denkst du so, ach Mann, wäre doch geil gewesen.
Wer war denn der allererste, den du parodiert hast, öffentlich zumindest? Wer war die erste Figur? Weißt du das noch?
Also ich habe ja gesagt, Becker und Kohl und sowas habe ich früher. Der Durchbruch war natürlich ganz klar Franz Beckenbauer, ne? Das muss man sagen. Also das war dann auch mit Brainpool wieder, dass ich, wir sind jetzt hier gerade in den Räumen von Brainpool. Hammer, das müssen wir, muss ich noch erklären, weiß nicht, ob es jeder weiß, die Produktionsfirma. Da habe ich damals für RTL, es gab mal irgendeine Sendung mit Hugo Egon Balder, da war ich als Beckenbauer mal zu Gast. So. Und dann habe ich quasi für die Fußball-WM 2006 habe ich eine Comedy entwickelt für RTL und das wurde aber dann nicht genommen, sondern die haben sich dann, Achtung, für Desiree Nick entschieden. Ja, wo ich dachte, Fußball-WM? Desiree Nick, ich meine, die ist ja cool, aber Fußball, wie kommst du denn darauf? Ja, angeblich hat Peter Klöppel gesagt, das passt besser. Ich weiß nicht, ob das stimmt. So, und dann war es aber so, dass Olli hatte eine Sendung, die hieß Pocher zu Gast in Deutschland. Und da war ich eingeladen, da war ich erst so ein bisschen geknickt, weil ich dachte, toll, jetzt hast du so viel da reingelegt und jetzt hat sich der Sender für was anderes entschieden. Und dann war ich mit Olli in einem Schrebergarten in Dortmund. Und während dieser Live-Sendung, es war, glaube ich, die zweite Sendung, und in der ersten Sendung war die Quote so bedingt gut, ist der komplette Strom ausgefallen. Das heißt, es gab nur noch eine einzige Kamera, die funktioniert hat. Und es gab noch Olli und es gab mich als Franz Beckenbauer. Und dann hat die Crew gesagt, scheiße, was ist denn live? Was machen wir denn jetzt? Und dann sind Olli und ich durch den Schrebergarten gelaufen und sind dann einfach in die Nachbarschaft und haben an Haustüren geklingelt und sind bei denen ins Wohnzimmer. Ich immer, ja gut, ja hallo, ja wir sind's, ja der Kaiser, ja Doscher hier. So, und dann sind wir rein ins Wohnzimmer, ja, und dann war das eine Bombenquote, weil natürlich alle, da ist Stromausfall, da ist was los, weißt du so. Und wir halt einfach mega spontan, ohne Text, ohne irgendwas, ohne Skript, sind halt dann da rein. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf, so hör mal, Matze, das war so lustig, könntest du nicht immer dabei sein? Und in dem Moment habe ich mir gedacht, gut, dass die Desiree Nick die Comedy bei RTL macht, jetzt habe ich Zeit. Und dann haben Olli und ich eigentlich diese Sendung, also es war Ollis Sendung natürlich, aber ich war dann einfach immer dabei bei jeder Sendung und das war meine WM 2006 und das war dann der Start der Parodiekarriere eigentlich.
Ich glaube, ich erinnere mich noch sehr gut daran, war nicht Olli auch als Oliver Kahn dann immer verkleidet? War das nicht Beckenbauer und Kahn dann immer irgendwie auch und so?
Genau, wir haben dann ja immer die Bayern-WG gemacht, die ja auch bei Harald Schmidt lief und so und es war dann immer, dass ich dann entweder Oliver Kahn ins Bett gebracht habe oder Lukas Podolski, ne, oder Marc van Bommel, weißt du, war der immer, gut, meine, jetzt wird geschlafen, ja, und Olli immer, überragend, überragend, Kaiser, ja, nee, jetzt wird geschlafen, wird jetzt nicht, oder als Olli, ja, das ist schon, ne, wenn man dann, jetzt, Oliver, du musst dich beruhigen, ja, Olli, leg dich wieder hin, so, und so ging das halt, meistens haben wir die Texte uns überlegt in der Maske. Ich saß hier, Olli saß da. Was machen wir denn heute? So. Und wie Olli dann immer so ist, haben wir dann den ersten Take gemacht. Es standen alle so Kameraleute und so standen rumrum und ja, vielleicht können wir nochmal. Und Olli so, nein, war super so, nehmen wir so. Und er hatte auch meistens recht. Der erste Take war irgendwie so der frischeste und der lebendigste und so. Und es war natürlich ein cooles Format.
Gab es so jemanden, den du versucht hast zu parodieren und gesagt hast, nee, das kriege ich nicht hin? Hast du das auch manchmal oder hattest du das bei einem ganz
besonders? Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte es mal bei Christoph Daum, dass immer wenn ich den, ich habe dann eine Perücke machen lassen, ich habe dann geübt und dann ist der aber auf einmal beim, ich glaube bei Köln war das, ist er gewechselt und ist in die Türkei gegangen. Dann war der erstmal raus auf dem Fokus, dann kam er wieder, bei Frankfurt, ging dasselbe wieder von vorne los. Ich wieder Perücke machen lassen, ich wieder geübt. Ja, und wurde bei Frankfurt wieder rausgeschmissen, ja, und ist wieder in die Türkei gegangen. Also, dann soll es nicht sein. Dann soll es nicht sein. Aber man muss dann sagen, was dann für mich wirklich nochmal der absolute Game Changer, wie man auf Neudeutsch sagt, war, war dann das mit der Bild, wo wir dann jede Woche, also ich alleine dann, wir dann einfach Knobs Kultliga gemacht haben. Und das haben wir ja wirklich über 5, 6, 7 Jahre. Jede Woche gab es eine Parodie. Und das hat natürlich dann mich auch nochmal in so eine andere Bekanntheitssphäre katapultiert.
Wie entscheidest du, wen du parodierst? Also guckst du, wer ist gerade angesagt? Sagst du, wo kriege ich das am besten hin? Wie passt das am besten stimmlich? Oder wie entscheidest du dir
eigentlich? Eine Mischung, ne? Also es ist eine Mischung. Also einerseits natürlich klar, Stimme musst du hinkriegen, dann Optik. Also ich Maskenbildner, der sagt dann, hier, okay, Brücke kann ich machen oder ich habe was da. Und dann ist es aber auch natürlich immer so ein bisschen, welcher Charakter ist auch ein Stück weit gewinnbringend. Also sag mal, einer, der sehr leise ist, den kannst du natürlich auch parodieren, aber der hat natürlich nicht so diese Wirkung. Also sagen wir mal, Luca Toni, ja, der allora, dai, dai, piacolo, paccolo, piccolo, paccolo, piccolo, faccolo, focolo. So, ist natürlich für die Leute schöner, weil das Original einfach, oder Van Gaal, ja.
Ja, ich denke, wir haben als Bayern haben wir es immer in die Hand zu gewinnen. Tod oder Gladiole.
So, da ist ja, da denkst du schon mal im Original, was ist da denn los? So, das macht es ein bisschen leichter. Aber auch so ein Felix Magath habe ich ja mal gemacht, der ist ein bisschen ruhiger. Das ist dann was wirklich für die Hardcore-Fußballfans. Macht dann auch Spaß, wenn du es hinbekommst.
Wie machst du das? Ist es so klassisch, du guckst dir dann irgendwie 6 Stunden Louis van Gaal an und guckst dann, wie ist die Stimmlage, wo gehe ich hoch, wo ich runter?
Ich gucke mir dann den Jürgen Klinsmann zum Beispiel an, genau, um wirklich zu gucken, wie spricht er, was hat er für eine Attitüde, wenn er redet, genau. Und der Jürgen zum Beispiel ist relativ, er spricht gar nicht so hoch immer mit der Stimme, wie man immer denkt, spricht eigentlich relativ so. Und hat dann immer wieder diese kleinen Gigse nach oben, genau. Und war natürlich auch 2006 bei der WM, war natürlich dann schon auch ein wichtiger Charakter. Und schade, dass er nicht Trainer ist in der Bundesliga. Hertha war ja zuletzt Trainer in Südkorea, das schönste Land in Südamerika, genau. Liegt direkt zwischen Kamerun und Ghana. Ja, da musst du ein paar scheiß Gags einbauen und dann geht's. Ne?
Das Kuriose ist, wenn man dich so sieht, ne? Je nachdem, von welchem Winkel man guckt, ja, sieht man immer jemand anderen. Also das ist manchmal, denke ich so, boah, siehst gerade krass aus wie Jogi Löw. Dann gucke ich schon und denke so, ein bisschen Dieter Bohl. Also es ist total krass, wie viele Gesichter man in deinem Gesicht sieht.
Ja, natürlich, klar. Du musst immer mal eben den mit höchster Disziplin. Denke dann schon, man verändert ja auch sein Gesicht ein bisschen. Musst du ja auch. Ein bisschen anpassen musst du es ja.
Warst du schon mal in Verkleidung und bist rumgelaufen und jemand gesagt, ey Yogi? Also passiert doch wahrscheinlich
ja,
schon mal
klar.
Wieder, ne?
Ja, klar. Also es gibt immer welche, wo du denkst so, ist ja klar, dass das nicht der echte Yogi ist, aber nur für mich. Also als Jürgen Klopp beispielsweise 2015 in Liverpool angefangen hat, bin ich da ja war ich lustigerweise in Irland gerade, in Dublin. Und hab dann mit meinem Bruder in Dublin auf der Straße, wir hatten halt die Sachen zufällig dabei. Und es kam dann an dem Tag die Meldung, Jürgen Klopp wird neuer Trainer in Liverpool. Habe ich gesagt, wir müssen sofort was machen. Ich die Sachen rausgeholt, zack, 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 geschminkt, Maskenbildner war dabei. Und dann sind wir durch die Straßen von Dublin. Und dann ist dieses Video, wir haben das dann hochgeladen, das ist in England komplett viral gegangen. Also ich glaube, keine 5 Millionen oder 6 Millionen, weil alle gedacht haben, der echte Jürgen Klopp ist schon in Liverpool unterwegs, weißt du? Ich bin dann immer,
yeah, I love it, I like it. Yeah.
Und dann haben wir auch Anfragen bekommen von Sky England und so. Und dann haben die gleich ein Team geschickt. Dann habe ich da Interviews gegeben und dann muss ich extra nochmal hinfahren und so. Und das war dann schon wirklich sehr, sehr großes mediales Interesse in dem Moment, weil sie eben geglaubt haben. Und ich habe so ein paar englische Freunde, die ich so aus dem Urlaub kenne. Und die haben auch alle gedacht, es wäre der echte Jürgen Klopp. So, und das ist natürlich, klar, die kannten den zwar aus Deutschland, aber so richtig. Und ich sah halt einfach so aus. Und ich habe auch so gesprochen. Und von daher war es natürlich mega, ne?
Das heißt aber, wenn dich auch jemand auf der Straße sieht und sagt, ey Jürgen, dann ziehst du es auch knaller durch und spielst den Jürgen Klopp und sagst dann nicht,
ja, Leute. Natürlich. Ich werde ja aufgrund meiner Frisur auch immer schon mal als Micky Krause angesprochen. Stimmt, Micky Krause. Ne? Micky! Ich sag, hallo? Wenn ich groß bin, will ich Handwerker sein und dann unterschreibe ich auch. Micky Krause. Sonst ist er doch nur enttäuscht. Verstehst du? Das ist doch egal. So, aber als Beckenbauer war es wirklich eine Zeit lang so, wenn ich dann irgendwie in voller Montur, weil wenn du so diese Glatze klebst, das sieht ja wirklich echt aus. Man muss mal echt mal ein Kompliment an die Maskenbildner. Das ist wirklich toll, ein Job, den die da machen. Und dann haben die teilweise, wenn ich im VIP-Bereich war und so, und dann bist du so, weißt du, ich war so Reihe, weiß ich nicht, Reihe 16 und unten einer Reihe 5. Franz! Und ich, geht doch, ja, hallo, servus. So, haben die nicht gerafft, ne? Fand ich ja gut.
Gibt's so, du hast ja auch viele Leute, die du parodierst, auch selber getroffen. Mhm. Wie ist das Feedback? Sagen die meisten, ach, mega, machst du super. Da hat einer auch gesagt, Alter, Matze, hör auf mit der Scheiße. Lass mich in Ruhe.
Ich war jetzt neulich bei RTL und da hatten sie Dieter Bohlen gefragt. Ja, fand ich mega spannend. Und dann hat Dieter gesagt, was ich echt irgendwie fast schon wieder süß fand eigentlich, ich hoffe, dass man das so formulieren kann, dass er gesagt hat, ja, ihm wäre da aufgefallen, dass ich immer so, wenn der sich immer so die Schultern, wenn ich so, dass ich die Schultern immer so hochziehe, ja, und dass er jetzt aber im Fitnessstudio immer trainieren würde, dass er die Schulter wieder weiter runternimmt, wo ich dachte, wie geil ist das denn eigentlich? Aber es gab auch mal Jürgen Klopp, der gesagt hat auf einer Pressekonferenz, mir ist an Matze Knob aufgefallen, dass meine Koteletten zu lang und zu dick sind. Ich war jetzt mal beim Friseur und habe die kürzen lassen. Nee, zum Glück muss ich ganz ehrlich sagen, waren die eigentlich bis jetzt immer alle sehr nett. Also ich glaube schon, wenn du dich selber zum ersten Mal parodiert siehst, dass du so denkst, so, weiß ich nicht, ob ich das gut finden soll und hoffentlich macht er da keinen Mist und so. Aber darüber bin ich mir ja bewusst. Und ich finde halt, man sollte immer den Respekt auch vor den Menschen, die man dann nachmacht, bewahren. Das ist meine Meinung. Jeder muss das für sich entscheiden, wie er damit umgeht. Und es gibt ja immer mal so Sachen, wo man sagt, das wäre jetzt zwar lustig und das könnte ich jetzt auch noch machen, aber ich lasse das weg. Weil ich finde, es geht immer um eine gewisse Energie, die man ja auch losschickt. Und deswegen sollte man da einfach auch vielleicht immer ein bisschen gucken, wird dem anderen das gefallen oder fände er das vielleicht blöd? Und wenn ich denke, ach, der wird das vielleicht doof finden, dann lasse ich es meistens weg.
Ach, krass. Ja. Das ist ja auch eine Hommage eigentlich an die Leute, ne? Das ist auch eine Respektsbekundung eigentlich, ne? Also man muss ja schon jemand Großes sein, was Besonderes gemacht haben, damit man parodiert wird, ne?
So ist das. Ja, das ist wirklich so. Also das ist auf jeden Fall, weil die Menschen ja auch natürlich, eine Parodie funktioniert immer nur, wenn du das Original auch kennst und wenn du es auch gut kennst, ne? Also du hast jetzt schon mal das Problem bei Fußballspielern mittlerweile. Du kennst die Spieler von Bayern München, die kennst du auch durchs Interview, aber selbst bei Borussia Dortmund wird's ja jetzt manchmal schon, sag mal, der Sabitzer, wie spricht denn der Sabitzer? Ja. Keine Ahnung, weißt du? So. Klar, bei Kovac weiß es noch, aber früher gab es natürlich dann die Sportschau oder es gab eben deutlich weniger Medien. Da war viel klarer, wie der spricht oder der spricht und so. Das macht es ein bisschen schwieriger. Aber deswegen hast du vollkommen recht, dass natürlich immer so eine Hommage ist, wenn du dir jemanden rauspickst. Man könnte nicht sagen, der hat es geschafft, aber der ist auf jeden Fall so bekannt und prominent, dass jeder weiß, wer er ist und wie er spricht und aussieht.
Ich finde immer so, unabhängig mal von den Parodien, ne? Also allgemein deine Comedy. Was ich sehr an deiner Comedy mag, ist das, was du gerade auch gesagt hast, dass die sehr respektvoll ist. Ich finde, deine Comedy kann eigentlich jeder gucken, ohne dass man das Gefühl hat, der hat sich aber jetzt die und die Gruppe rausgepickt. Sondern es ist einfach lustig, ohne aber in eine Richtung zu schießen, sondern es ist einfach per se einfach lustig. Weißt du, was ich meine?
Ja, also jetzt könnte man immer sagen, ich sag mal so, man muss, damit man jung und frisch daherkommt, muss man immer frech sein. Und frech sein ist auch an mancher Stelle immer ganz gut. Ja, es gibt sicherlich auch Sachen, wo ich auch mal frech bin, ne? Das sollte man sich auch bewahren. Aber ich bleib dabei. Ich finde Respekt ist immer wichtig. So, oder, natürlich wird's immer mal einen geben, der sich auf den Schlips getreten fühlt, ne? Das bleibt ja nicht aus. Also, weil am Ende ein Gag oder Comedy musst du ja immer mal auch mit Stereotypen machen, ja? Wenn einer vielleicht, ich sag jetzt mal, ein bisschen kleiner ist oder ein bisschen schwerer ist oder dicke Augenbrauen hat oder einen Bart hat oder was auch immer. So, aber es sind Menschen nun mal. Menschen sind eben dann doch unterschiedlich in ihrer, sagen wir, wie sie aussehen oder wie sie daherkommen. Und das ist ja auch okay. Ne? Es ist eben nur trotzdem, okay, vielleicht gibt's aber trotzdem mal ein Thema, wo du dann sagst, sagen wir mal jetzt, es gibt ja auch Witze über Blinde beispielsweise. So. Und da kann man auch vielleicht einen Witz machen, weil interessanterweise, wenn du dann so welche Menschen im Publikum hast, freuen die sich sogar darüber, wenn du mal auch über sie einen Witz mal sagen, ja, aber ich will ja auch dazugehören. Und trotzdem musst du dir genau überlegen, wie weit gehst du da? Ne, weil das hat dann wieder was damit zu tun. Weil wenn du vielleicht den Witz so machst, wo du sagst, na, das ist jetzt nicht so schön für mich eigentlich. So, das hat aber ganz viel mit dem Bauchgefühl zu tun. Da muss man halt einfach ein bisschen auf sein eigenes Inneres hören. Und ich bin ein absoluter Menschenfreund, ich mag Menschen und ich möchte, dass Menschen sich erfreuen an der Comedy, dass wir gemeinsam lachen, gemeinsam Spaß haben. Gerade in dieser Welt, die ja gerade so total verrückt ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass du einfach auch mal herzhaft lachst und dass du auch lachen darfst. Und dass ich finde, dass man auch wieder albern sein sollte. Das Alberne, es muss nicht immer intellektuell hochgreifend sein. Ja, kann es. Und ist auch cool, auch in meinem Programm gibt es Witze, wo man vielleicht mal drüber nachdenkt und sagt, ja, das ist ja jetzt gemein. So, aber es muss auch mal albern sein dürfen, ohne dass man sich schlecht fühlt, weil es ist in dem Moment, Lachen ist gute Energie und mit dieser guten Energie kommt man eigentlich durch diese Zeiten, glaube ich, ganz gut durch. Und wenn alle, die da sind, ich die alle mitnehmen kann, dann habe ich eigentlich meinen Job erfüllt. Das ist meine Mission, deswegen bin ich hier.
Du als alter Comedy-Haudegen, wie findest du eigentlich so gerade die aktuelle Comedy-Szene? Gibt es jemanden, den du sehr gerne guckst oder was guckst du selber für Comedy?
Ich gucke alles. Also es ist ja mein Job auf der einen Seite, aber ich bin auch immer nur ein normaler Konsument. Ja, wenn ich bei TikTok bin, ich bin ja auch bei TikTok und bei Instagram und mache da meinen Blödsinn, mein Matze Knops Homeoffice mache ich immer, ne, wo ich mal jeden Tag versuche anfangen zu arbeiten und nie klappt es. Aber es gibt super viele, ich bin ja auch wieder Komiker-Nationalmannschaft, ich bin ja der Mannschaftskapitän, da bin ich auch stolz drauf und wir haben irgendwie 30 Comedians und die sind alle mega lustig, wirklich, da bist du, wir haben ja dann auch schon mal so ein paar so Kicken-Comedy, so Comedy-Club und dann hast du Kollegen, die jetzt nicht so bekannt vielleicht sind oder prominent sind, aber die sind mega witzig, ja, und die haben mega geile Gags drauf und so. Aber ich kann jetzt nicht sagen, der eine ist lustiger als der andere. So, es ist ja auch immer ein bisschen Comedy ist auch immer Geschmackssache. Ja, der eine mag mehr das und der andere, der eine muss halt, der braucht halt das in der im Setup von der Pointe halt mal das Wort Bruttosozialprodukt, Fraktionssitzung und was weiß ich, was drin vorkommt. Und dem anderen, der andere sagt, nee. Ich finde die Gags von Markus Krebs einfach am geilsten, die Witze. Verstehst du? Kommt ein Mann zum Arzt. So, jedem das seine. Also, hey.
Und es ist wirklich, es gibt wirklich eine echte Komiker-Nationalmannschaft und du bist der Capitano, ne?
Ich bin der Capitano, genau. Jetzt habe ich noch mein Comedy-Programm, Spitzenreiter, ne? Und das ist natürlich auch unser Ziel mit der Comedy-Nationalmannschaft, dass wir von allen Komiker-Nationalmannschaften auf dieser Welt die Nummer eins werden.
Wie viele gibt's?
Eine und. Das haben wir schon mal geschafft, ja. Aber ich fordere hiermit auch natürlich andere Länder auf, einfach mal eine Komikermannschaft zu stellen, zu gründen. So gegen die Engländer, wäre doch geil, oder so holländische Komiker, hätte ich schon Bock.
Ja? Und ihr habt doch einen richtigen Mannschaftsbus und so, ne?
Ja, Mannschaftsbus, richtig, ja, ganz genau.
Das ist nicht nur so ein Gag dahin, sondern es gibt einen richtigen Bus, das ist eine richtige Mannschaft.
Es ist eine richtige Mannschaft. Ja, wir machen auch richtige Spiele und dieser Bus kommt ja aus Lippstadt. Ich komme ja auch aus Lippstadt, bin ja Lippstädter Jung. Nicht Kölsche Jung, Lippstädter Jung, aber ich bin in Köln ja auch ein Stück weit zu Hause. Ritchie ist ja Kölner. Ritchie kommt ja aus Chorweiler. Warst du ja, bin ich Chorweiler, ne? Oh, ich habe mich mal negativ über Chorweiler geäußert, ne? Als Ritchie, ne? So. Hat der Bürgermeister von Chorweiler mich eingeladen.
Nein!
Ja, er wollte mir mal zeigen, wie schön Chorweiler eigentlich ist. Habe ich angenommen, bin ich hingefahren, war geil. Aber um auf deinen Bus zu kommen, der Präsident.
Aber ist Chorweiler schön jetzt?
Du, es ist schöner, als ich gedacht habe, ganz okay. Ehrlich. Es gibt natürlich so ein Einkaufszentrum in hohen Häusern, da sage ich mal, naja. Ja. Deswegen habe ich ja Ritchie auch da angesiedelt, verstehst du? Aber es ist eigentlich so, die haben so einen richtig schönen See da und so, also da gibt es auch wirklich schöne
Ecken.
Aber der Präsident vom SV Lippstadt, meine Heimatstadt, der hat diesen Bus für die Komikermannschaft quasi zur Verfügung gestellt, natürlich mit Sponsoren und so weiter. Und da fahren wir dann auch schon mal zum Spiel.
Guck, ihr spielt jetzt gegen Fortuna oder Viktoria Köln irgendwann auch
ja,
mal
ist
im Juni,
jetzt.
Ne?
Ja, genau. Ja. 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 Ich bin fit, ich trainiere, ich bin das. Ja, aber ohne Scheiß. Also du musst ja, ich habe ja früher immer Kreisliga gespielt. Also bis vor 10 Jahren habe ich regelmäßig Kreisliga gespielt. Und du musst auf der Bühne, ich mache ja auch diese 90 Super Show, ne, die moderiere ich ja auch mit T7 von Mr. President und mit Mola Adebisi und mit Sonja Kraus. Und trete als Super Ritchie auch wieder auf. Ne, was? Und dann musst du fit sein. Ne? Also wenn ich da irgendwie 5 Minuten rumspringe, tanze, singe. Deswegen, also Fitnessstudio und Laufen gehört zu meinem täglichen Jobprogramm.
Genau, ne, du hast gesagt, du bist jetzt bald wieder auf Tour, ne, mit Spitzenreiter.
Bin auf Tour.
Das heißt, du machst dann vorher, weißt du, jetzt habe ich noch 2 Monate, jetzt Sportprogramm durchziehen, keine Cola mehr, Zucker weg und jetzt muss ich fit werden?
Ja, ein bisschen schon.
Ach krass.
Ja, ein bisschen schon. Also so ein bisschen, ich bin ja, parodiere ja auch Cristiano Ronaldo. Ja, und dann guckst du dir auch Videos an von Cristiano Ronaldo. Und du weißt ja, wie das ist. Wenn du dir Videos anguckst, dann sagt der Algorithmus, der Matze Knob interessiert sich für den Cristiano Ronaldo. Und dann kriegst du das ja auch immer ausgespielt. Und dann habe ich das in der Tat schon ein paar Mal erlebt, dass ich morgens aufgewacht bin und dachte so, boah, was machst du denn heute und so. Und dann dachte ich, okay, musst du das machen und das machen. Und jetzt hole ich mir erstmal eine Tasse Kaffee und lass mal den Tag langsam angehen und gehst rein bei TikTok und dann wird hier ein Video ausgespielt von Cristiano Ronaldo. Que sea spectator, ich beste jugador. Sí. Und dann siehst du auf einmal so ein Fitnessprogramm von Ronaldo und dann sagt auf einmal, habe ich neulich erst gehabt, ja, sagt er auf Englisch, ich habe auch nicht jeden Tag Bock zu trainieren, aber es ist nicht zu trainieren ist keine Option. Auch an schlechten Tagen mache ich was. Dann liege ich so beim Bett und denke so, fuck. Komm, scheiß auf den Kaffee, zieh dir die Sportbuchse an, fahr ins Fitnessstudio und mach 1 Stunde Workout. Und dann hat er recht, ne? Dann kommst du da raus und denkst auf einmal hier so, hier, hör mal, heute ist mein Tag. Also von daher, wenn du den parodierst, kann ich ja nicht rumrennen wie keine Ahnung, wie so ein Sack Schrauben. Da musst du auch zumindest mal, ja, ein kleines Bräuschen darfst du haben, aber nicht zu viel. Ne? Das wäre... Da würde Rainer kommen und sagen, Matze, musst du nicht nur in deinem Bett, da musst du auch mal hier Butterbeil, Briefmarke auf den Arsch ab, Junge, komm hier.
Und du musst ja wirklich fit sein, weil ich habe gelesen, die letzte Tour
hast meine
du...
Meine Nase juckt, es gibt Geld. Sagt man doch
so,
ne?
Ist das so?
Ja, man sagt, ja, die
Dann Nase juckt. Dann juckt meine auch.
Wenn die Schuhe quietschen, sind sie noch nicht bezahlt. Also,
weil du musst ja wirklich fit sein, weil du hast die letzte Tour in über 100 Städten gespielt.
Ja, krass.
Also, es ist heftig, denn
ja.
Ich wusste noch nicht mal, dass wir in Deutschland so viele Städte haben, aber auch Österreich und Österreich und Schweiz auch dabei, ne?
Was?
Österreich und Schweiz war auch dabei, ne? Oder
der Schweiz nicht, ja? Aber habe ich auch schon gemacht.
Ja.
Aber Österreich, genau, war auch dabei. Und ja, also jetzt kommt die neue Tour, die geht ja im April, Mai los. Spitzenreiter, wo wir sind, ist vorne. Ich habe den Titel auch bewusst positiv gewählt, weil ich der Meinung bin, es ist immer ein Stück weit auch die selbsterfüllende Prophezeiung. Sage ich auch immer. Ne, wenn wir, ja, ich sag, wir sind Spitzenreiter hier, wir müssen Attacke, Gas geben und so. Und es ist auch ein bisschen fußballaffin natürlich, aber ich mache nicht nur Fußball. Also wir reden auch über alles, über Einkauf bei Ikea, über die 80er, über die 90er Jahre. Die waren ja einfach so schön, oder? Die 90er, ich weiß nicht, wie alt warst du, Hamad, in den 90er Jahren? Wie alt
bist du? Ich bin 88 geboren, aber als anfing war ich 2.
So, 2 Jahre ja. Alt. War das nicht schön?
Super.
War doch herrlich, oder? Damals waren sogar die Horrorfilme fröhlicher. Ne? Ja. Kennst du noch The Fog, Nebel des Grauens? Heute besser bekannt als Ü40-Party. Das war einfach eine ganz andere Zeit. Verstehst du?
Ne? Was war wirklich schön, aber war einfach Ball genommen, rausgegangen, gespielt. Ja. Ne? Das macht man heute gar nicht
ja,
mehr.
Ja, das ist so. Ich bin ja noch groß geworden in der Zeit, wenn es hieß, wenn die Laternen angehen, musst du nach Hause.
Genau.
Ja. Verstehst du? Das war doch herrlich, war das doch.
Oder wir haben gesagt, Matze, wir treffen uns nächste Woche Samstag um 16 Uhr hier.
Ja.
Sind wir auseinandergegangen.
Oder?
Und waren um Samstag um 16 Uhr wieder hier, ja. Und haben uns getroffen. Da gab es zwischendurch keine WhatsApp mit, ich verspäte mich jetzt doch und wir sehen uns doch nicht und übermorgen.
Genau, wenn die Sonne über dem großen Baum stand, hieß es, dann treffen wir uns. Ja. Heute sagt man, welcher Baum, welche Sonne. Weißt du, das hat sich alles verändert. Das war natürlich damals einfach, da gab es auch noch, was gab es früher alles so? Napo, Zoomkist, kennst du das noch? Weiße Mäuse am Kiosk.
Weiße Mäuse?
Ah,
wo man die selber auch zusammenstellen konnte in so einer Tüte, das war
oder geil. Oder die Leckmuschel, kennst du die noch?
Klar.
Die Leckmuschel. Guck mal hier, da haben wir uns doch nichts bei gedacht, wenn der Sportlehrer uns das heimlich zugesteckt hat, oder? Da war die Welt doch noch in Ordnung. Darüber rede ich auch. Ich führe uns, das ist so eine kleine Zeitreise, die ich dann auch mache.
War das so die schönste Zeit, die 90er?
Also die war auf jeden Fall unbeschwert. Also wenn du da jetzt auch bei dieser 90 Super Show auf der Bühne stehst, da geht's um gar nichts. Da geht's nur um die 90er, da geht's nur um Musik. Da sind alle bunt angezogen, fröhlich. Es wird 6 Stunden durchgefeiert, durchgetanzt und gelacht. Das ist schon geil.
War einfach unbeschwert, ne?
War unbeschwert, ja. Und ich finde, habe ich ja eben schon gesagt, natürlich sollte man sich auch als erwachsener Mensch mit Themen auseinandersetzen, die gesellschaftspolitisch oder gesellschaftlich wichtig sind. Aber ich finde es auch wichtig, dass man ab und zu einfach mal loslässt. Dass man einfach mal sagen darf auch, weißt du was, ich mache jetzt mal 5 Stunden mal Blödsinn. So, ich meinetwegen auch, ich bin zwar jetzt, keine Ahnung, 83, ja, aber ich hole die Rollschuhe nochmal raus und spiele eine Runde Rollhockey. Ja, mit dem Pflegeheim. Warum nicht? Ne? Scheiß drauf. Einfach mal machen.
Absolut.
Locker bleiben. Entspannt. Das ist auch mein Programm. In meinem Programm, du sollst da reingehen und sollst rauskommen und sollst sagen, ey, weißt du was? Ich lass mal vielleicht an ein, zwei Stellen auch mal die Zügel ein bisschen los und locker. Nicht alles so. Ich finde auch, wir sollten hier an mancher Stelle auch wieder ein bisschen mehr in der Gegenwart leben. Weißt du, das hier und jetzt einfach mal mehr genießen. Ich bin jetzt hier bei dir in diesem wunderbaren Podcast, den jeder kennt, mit einem leckeren Wasser.
Einfach schön.
Ja.
Wann geht's denn los mit der Tour?
April, wie gesagt, April. Geht's los. Mhm. Ne? In NRW bin ich natürlich auch wo bin ich denn überhaupt? In Köln, in Krefeld, Mönchengladbach, in Lippstadt, in Hamm, in Rheine, und dann im Osten. Ich bin überall. Guckt einfach mal auf meiner Homepage www.matzeknob.de, da findet ihr alle Termine. Und die ganzen Parodien sind alle mit dabei. Super Ricci, Luca Toni, Numero Uno, ich hau alles raus.
Hast du mal ein Voreck oder ziehst du komplett alleine durch?
Nee, das mache ich dann schon alleine. So, aber also ich fände das auch cool, aber es ist, Comedy ist ja doch eher bürokratischer, ne? Bei Musik ist es ja noch so, weiß nicht, du gehst irgendwie ins Stadion oder so oder gehst in eine Halle, dann kommt der Voreck, dann kommt der Hauptact, so um Viertel nach neun, bis der fertig ist, 11:30. Ne? Dann lungerst du irgendwie noch vor der Kabine rum und wartest, dass er rauskommt. Oder es gibt noch eine Art. Bei Comedy ist so, ab 10 Uhr gucken sie alle auf die Uhr. Hör mal, Junge, hier fetsch werden. Ne? Ich muss morgen früh, 5 Uhr muss ich wieder aufstehen, muss ich wieder raus. Ne? Rennen die aus dem Foyer teilweise raus. Weil ich denkst, Alter, was ist das denn? Aber es ist wirklich so. Comedy ist so ein bisschen bürokratischer. Ne? Und du hast auch Lehrer im Publikum. Ne? Beamte hast du auch im Publikum. Die werden natürlich müde, wenn die nachmittags nur 2 Stunden geschlafen
haben. Das stimmt. Matze, ich wünsche dir wahnsinnig viel Erfolg mit deiner neuen Tour Spitzenreiter.
Dankeschön.
Wo bist du in Köln? Wo spielst du in Köln?
Genau.
Nee, also,
ich weiß gar nicht, wo ich in Köln kann. Also, ich glaube in Gloria. Wir haben uns Gloria. Gloria ausgesucht, weil Gloria ist einfach ein toller Laden.
Gloria ist super.
Super Laden,
ja, absolut.
Ist einfach mega geile Energie. Ist jetzt nicht der größte Laden, aber ist auf jeden Fall immer ein, wie soll man sagen, wenn du da spielst, weißt du immer, das Ding läuft. Das ist ein Brett. Aber deswegen freue ich mich sehr aufs Gloria. Wenn ich noch einen Satz sagen darf.
Natürlich.
Ich bin ja auch Schirmherr von Kinderlachen e.V. Mhm. Da bin ich ja seit 20 Jahren Schirmherr, habe eine eigene Stiftung. Und das mache ich ja auch, weil es eine Herzensangelegenheit für mich ist. Ich finde, auch da sollten wir wieder ein bisschen mehr zusammenrücken, sollten uns ein bisschen selber ein bisschen mehr unterstützen. Auch da die gute Energie transportieren. Ich finde super, dass wir überall helfen auf der Welt, auch in fernen Ländern, aber wir sollten auch manchmal so die Leute auf der anderen Straßenseite nicht vergessen. Ne? Manchmal vergisst man, dass nebenan einer ist, der vielleicht auch Hilfe benötigt. Und das ist auch ein Stück, das gehört auch ein bisschen zu meinem Job dazu. Hat jetzt nichts mit Geldverdienen zu tun, sondern da geht es darum, dass ich was zurückgebe, gute Energie, gute Laune. Und ich würde mich freuen, wenn einfach vielleicht ihr mal sagt, ich gucke mal auf der Seite von Kinderlachen vorbei. Da gehen wir in die Kinderklinik, sammeln Geld, wir unterstützen Blindenschulen, wir haben jedem Kind sein eigenes Bett, Aktion Pausenbrot, jedem Kind seinen eigenen Verein und so weiter und so fort. Also machen wir auch ganz, ganz viel. Das wollte ich am Ende einfach nochmal erwähnen, weil ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir wieder ein bisschen mehr zusammenrücken. In unserem Lande.
Wahnsinnig schönes Schlusswort, Matze. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fühle mich wahnsinnig geehrt.
Ja.
Ich hoffe, du hast es nicht bereut, aus Lippstadt hierher gekommen zu sein.
Hallo? Ich bin extra freigenommen. Okay,
sehr gut. Ne?
Ich sag heute keine Termine.
Sehr gut.
Ne?
Viel, viel Erfolg für die Tour. Ich komme auf jeden Fall im Gloria vorbei. Das notiere ich mir direkt. Kaufe mir ein Ticket und bin auf jeden Fall da.
Lieber Hamad, vielen lieben Dank für deine sehr guten Fragen übrigens.
Dankeschön.
Und als Lothar Matthäus muss ich ganz ehrlich sagen, du, es gibt nur eine Sache, die mich jetzt ein bisschen stören tut, dass es hier bei diesem Podcast leider keine Frauen gibt, keine zukünftigen Ex-Frauen für Lothar Matthäus. Darüber müssen wir noch reden, du. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen. Euer Lothar Matthäus.
Ciao, bis Dienstag. Dankeschön, ciao.